zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite einen wunderbaren guten Abend. Als ich mit Herrn Koch Kontakt aufgenommen habe, haben wir sofort festgelegt, dass wir gesagt haben, der 4. Dezember, der Geburtstag von Rilke, muss in der Katholischen Akademie in München begangen werden. Und Herr Koch, der vielfach unterwegs war in diesem Jahr, ich glaube, heute ist die 24. Veranstaltung mit diesem Buch, hat gesagt, genau, diesen Termin reserviere ich mir von Anfang an für die Katholische Akademie. Und Sie alle sind heute Mitfeiernde dieses Geburtstags und haben mehr oder weniger den besten Gratulanten mit an Bord, Herrn Koch. Herr Koch, vielen Dank, dass Sie sich auf dieses Miteinander von Anfang an eingelassen haben. Nun ein paar Sätze zu Herrn Koch und seiner Arbeit. Ich muss ein bisschen hinzufügen, wir haben ja fast noch ein zweites Geburtstagskind. Herr Koch feiert in diesem Monat seinen 70. Geburtstag am 19. Dezember. Also insofern steht auch noch ein Fest ins Haus und das soll heute schon die kleine Vorfeier sein für das Ganze. Herr Koch ist in Stuttgart geboren, hat Germanistik studiert und gelehrt. Seine Orte Tübingen, Gießen, Thessaloniki, dann Basel zum Schluss. Und er hat in seinen Arbeiten von Anfang an, sowohl in der Dissertation als in anderen Qualifikationsarbeiten, immer schon Rilke im Blick gehabt. So, als hätte er mit diesem Autor irgendwo doch ein Nahverhältnis, was aber nicht immer so war. Der hat sich auch nähern müssen, aber dazu noch später. Und Herr Koch ist 2021 emeritiert worden, in Ruhestand gegangen und hat eine Abschiedsvorlesung gehalten mit folgendem Titel, den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Orpheus mit H geschrieben, Orpheus in der Überwelt. Rainer Maria Rilkes Sonette an Orpheus. Also meine Damen und Herren, damit sehen Sie schon, dass er lange mit Rilke unterwegs ist, auch auf dieses Buch lange hingearbeitet hat. Und von daher dürfen wir uns wirklich freuen auf eine profunde Auslegung heute von Rilke. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Herr Koch verheiratet ist mit einer bekannten Schriftstellerin, die hier auch am Pult schon gelesen hat, Angelika Overath. Und Angelika Overath, auch das darf ich ankündigen, hat gerade ihren dritten Teil der Istanbul-Trilogie abgegeben. Also da steht nächstes Jahr auch etwas ins Haus an Lesungen. Und heute Abend ist unter uns auch die Tochter Silvia Overath. Und ich möchte darauf hinweisen, dass Silvia Overath, Angelika Overath und Manfred Koch miteinander ein Kochbuch veröffentlicht haben. Aber nicht irgendein Kochbuch, sondern sie haben Literatinnen und Literaten angeschrieben und sie um ihre Lieblingsrezepte gebeten. Also Hans Magnus Enzensberger, Ulrike Dresner und. Hans-Josef Orthal. Und sie mussten aber oder wurden wenigstens gebeten, zu diesem Rezept ihm auch eine Geschichte dazu zu schreiben. Es sollte ein literarisches Kochbuch sein. Und es ist ein wunderbares Buch geworden. Und ein zweites Buch, was ich noch erwähnen möchte, Herr Koch, das ist gerade erschienen, zusammen mit ihrer Frau, Rilkes Tiere im Inselverlag. Also Rilkes Tiere, welche Rolle spielen die Tiere im Öffre von Rilke. Ja, aber genug der Vorrede. Herr Koch, Sie schreiben ja in Ihrer Einleitung, in Ihrem Buch, dass das Verhältnis zu Rilke nicht immer ein Liebesverhältnis war, sondern dass Sie Zeit brauchten, sich anzunähern. Was hat Sie zunächst vielleicht sogar an ihm irritiert oder ferngehalten?
Ja,
Ich fand, das schreibe ich im Vorwort, Rilke am Anfang meines Studiums, also um 1980 herum, ein Autor, der auf unerträgliche Weise eigentlich preziös, süßlich, klebrig sogar ist, und habe eigentlich einige Zeit gebraucht, um zu ihm zu finden, und ich führe das auch ein bisschen weiter aus. Das Erweckungserlebnis war dieser Roman, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge, der erste, kann man wirklich sagen, der erste moderne deutsche Großstadtroman, der auch wirklich dieses Thema Großstadt zum einen zum Zentrum hat, charakteristischerweise aber eben ist die Großstadt, in der es spielt, ist Paris, also nicht Berlin. Und es ist ein absolut moderner Roman, allein schon durch die ungewöhnliche Erzählweise. Es wird nicht chronologisch die Geschichte dieses Helden Malte vorgeführt, sondern es sind 71 relativ unverbundene Abschnitte. Und das ist natürlich schon eine gewisse Herausforderung an den Leser, dass permanent gewechselt werden muss zwischen verschiedenen Zeitebenen. Und es war für mich dann eben auch ein extrem eindrucksvoller Angstroman. Der Malte Lauritz Brigge, das schreibe ich auch, ist vielleicht wirklich der größte Angstroman der deutschen Literatur, vergleichbar mit unglaublich gerade psychologisch eindrucksvollen Texten wie Georg Büchner Lenz oder Gerhard Hauptmann, Bahnwärter Thiel. Das hat mich dann tatsächlich bekehrt, und von diesem Roman aus habe ich mir dann auch nach und nach den Lyriker Rilke erschlossen.
Ja, ich finde das wunderbar, dass Sie diesen eigenen Erkenntnisweg, den Sie gemacht haben, auch die Leserinnen und Leser miterleben lassen. Das erste Kapitel, wir werden einiges davon ja auch hören, ist mehr oder weniger so etwas, dass ein Theatervorhang aufgeht und wir ganz neu auf diesen Rilke schauen und blicken. Ganz neue Erkenntnisse, und zwar eben auf bestimmten Hintergründe, Begegnung mit Rodin, aber auch diese Paris-Schilderung in Malte Lauritz Brigge. Und man merkt selber, wie sie in Fahrt kommen mit Rilke und das auch miterleben lassen. Aber vielleicht noch einen Schritt zurück auf Ihren Schreibprozess jetzt für diese Biografie. Gab es da auch eine Schreibkrise? Gab es da etwas zu sagen, also ich höre auf jetzt mit diesem Rilke, jetzt reicht's?
Nein, also eigentlich hat's, also es klingt seltsam, aber es hat Freude gemacht eigentlich. Es war vor allem dieses Phänomen, dass ich bis 2021, haben Sie gerade gesagt, unterrichtet habe in Basel mit Kollegen, die alle sehr produktiv waren. Die haben dauernd im Abstand von 3-4 Jahren dicke Bücher rausgehauen. Und dann habe ich mich irgendwann unter Druck gesetzt gefühlt. Und wenn ich gefragt wurde, habe ich gesagt, ich sitze an einem großen Rilke-Buch. De facto gab es wenig. Also ich habe ein paar Aufsätzlein gemacht. Und dann war es eine ungeheure Erleichterung, 2021 raus zu sein, aus dem Betrieb mit Unterricht, mit Gutachtenschreiben, mit Verwaltungstätigkeit und allem drum und dran. Endlich durfte ich den ganzen Tag nichts mehr anderes machen als Rilke. Und am Anfang habe ich noch manchmal gedacht, hältst du das durch? Und auch diese Tausende von Briefen zu lesen. Und dann war es eigentlich eine Freude. Und dann ist es natürlich immer, also Schreibkrisen in dem Sinn, dass man denkt, das war jetzt wieder gar nichts, was du heute zustande gebracht hast. Und die kennt jeder. Das ist ganz unvermeidlich. Ganz oft habe ich auch einen Fehler gemacht, dass ich, also gerade weil man so viel Rilke-Briefe lesen muss und wenn ich so keinen rechten Impuls hatte zu schreiben, haben wir gesagt, ach, da kann ich jetzt mal an dem Tag noch diesen Briefwechsel schnell lesen. Und das ist dann immer fatal, dann macht es auch Freude, den ganzen Tag nochmal Briefe zu lesen, und am nächsten Tag merkt man, dass man nicht vorangekommen ist und dass die Schreiblast noch größer wird. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es war befriedigend, es war schön, ja. Mhm. Auch weil ich natürlich, obwohl ich seit 1980 spätestens mich mit Rilke beschäftige, dauernd Neues entdeckt habe. Es ist ungeheure Fundgrube, dieses Werk. Und andersrum natürlich auch der Effekt der Sachen, die ich damals gelesen habe. Also zum Beispiel gerade in den Briefen, dass ich von denen keine Ahnung mehr hatte nach so vielen Jahren. Also ich habe dann meine alten Briefausgaben, da ist dann dick angestrichen und dass das was ganz Wichtiges ist. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich damals so wichtig fand, und habe merkwürdige Kommentare an den Rand geschrieben in meiner Studentenschrift, die mir mittlerweile auch zum Teil unentzifferbar wurden. Also es war eine
schöne Wanderung nochmal durch Rilke.
Was war Ihre größte Entdeckung beim Schreiben?
Also es hat sich für mich nochmal klarer herausgeschält, was zum Beispiel gerade für den späten Rilke ganz entscheidend ist. Ich habe in der Doktorarbeit schon hauptsächlich das Pariser Werk, also die zwischen 1902 und 1910 entstandenen Gedichte, sind die neuen Gedichte, die sogenannten zwei Bände, und den Malte behandelt und das Spätwerk eher stiefmütterlich behandelt. Und dann konnte ich mich eigentlich jetzt auch so richtig mal reinknien in diese großen Zyklen der letzten Lebensjahre seiner Zeit in der Schweiz, also Duineser Elegien und Sonette an Orpheus. Und ich habe nochmal deutlich gemerkt, wie Rilke gerade auch in dieser Schweizer Zeit zu einem Dichter des Raums wird. Ein Autor, der in ganz extremer Weise sein Schreiben auf die Erfahrung von Raumenergien verwendet. Das ist was anderes, als wenn man, ja, also das kennt ja jeder, man sagt sich, Schriftsteller, wenn sie erfolgreich sein wollen, suchen sich einen inspirierenden Raum. Sie fahren dann vielleicht tatsächlich in eine idyllische Landschaft, suchen sich ein gemütliches Haus oder dergleichen mehr oder ein Zimmer und auf die Weise inspiriert fangen sie dann an zu schreiben. Das ist bei Rilke um einige Stufen höher gelegt eigentlich. Also dass er wirklich Räume brauchte, die für ihn fast so was wie die Autoren seiner Texte wurden. Er redet da in einer ziemlich esoterischen Terminologie von Schwingungen, die sein Schreiben tragen würden. Und das war für mich eigentlich auch, da war von mir, von dem Esoterischen her, auch immer so eine gewisse Abwehrhaltung da. Und ich habe eigentlich erst jetzt auch im Schreiben der Biografie das nochmal so richtig nachvollziehen können, aufgrund zum Beispiel seiner Erfahrung, seiner Beschreibung der Erfahrungen in Schweizer Gebirgstälern, also natürlich vor allem dem Wallis. Und dieser Raumautor Rilke, der tatsächlich sagt, ich lebe von Energien, die ich auch in der Nacht durch einen Raum fluten fühle, das ist mir sehr viel verständlicher geworden.
Also eine große Überraschung war natürlich der Untertitel dieser Biografie, Dichter der Angst. Ich denke, viele von Ihnen, die heute hier auch im Raum sind, würden eher sagen, ja, Dichter des Rühmens. Dichter, der durch den Schmerz hindurch affirmativ die Welt anschaut. Und jetzt kommt der Herr Koch und schreibt im Untertitel Dichter der Angst. Hat Ihnen das der Verlag durchgehen lassen?
Da gab es tatsächlich Vorbehalte. Da gab es dann tatsächlich auf einmal ein gewisses Gemunkel, ob ein Buch sich mit einem solchen Untertitel gut verkauft. Ob die Leute nicht ihrerseits Angst bekommen und sagen, nein, dann nehme ich mir einen Rilke, der eher tröstet, der eher heiter ist, der zuversichtlich stimmt. Und ich hatte dann am Ende tatsächlich gewisse Schwierigkeiten, auf diesem Untertitel zu beharren. Denn es ist natürlich für mich ganz zentral. Also das war auch eine Erfahrung von dieser Malte-Lektüre. In der Zeit habe ich dann die Briefe an Rilkes Briefe an Lou Andrea Salome, seine Geliebte in den jüngeren Jahren und spätere Lebensfreundin, eigentlich auch Lebenstherapeutin, gelesen. Und da schreibt er gerade unter dem Eindruck dieses ersten Halbjahres, das er 1902/3 in Paris verbracht hat, indem er tatsächlich auch sich an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gedrängt gefühlt hat. Da schreibt er, er müsse aber diese Konfrontation mit der Großstadt Paris, die ihn zu zerstören drohe, die müsse er aushalten, er müsse die Angst auch aushalten, denn es sei seine Aufgabe, Dinge machen aus Angst. Das war für mich so ein Zentralbegriff in den Briefen an Lou Andrea Salome. Und dieses Dinge machen aus Angst, das kehrt auch nicht in genau der Formulierung, aber es kehrt immer wieder. Also ich hätte die Biografie auch nennen können, Rilke, Dichter der kreativen Angst. Darauf kommt es an. Und es wäre dann sozusagen wissenschaftlich korrekter gewesen. Aber ich bin ja mittlerweile Rentner und kann dann auch ein bisschen lockerer und auch was Zügigeres, was ein bisschen, ja, also Publicity-Trächtigeres nehmen. Aber das ist es natürlich. Es ist der Versuch, Angst Also nee, man kann nicht sagen, der Versuch, es ist die unablässige Aufforderung, da bis ans Äußerste zu gehen, in der Hoffnung, dass aus dieser Angst eine kreative neue Sprache hervorgeht. Und er wusste, dass es eigentlich nur durch die Vertiefung dieser Angstzustände möglich ist. Da gibt es immer wieder neue Formulierungen, wo er sagt, ich muss die Angst auskosten quasi bis an ihr Ende. Ich muss mich ausfürchten bis in die letzte Konsequenz. Und der englische Germanist Judah Mason, den ich sehr verehre, der hat auch mal sehr schön geschrieben, Rilke hatte die Fähigkeit zur absoluten Angst und gleichzeitig dann doch auch einen enormen Selbsterhaltungswillen. Also das immer wieder natürlich große Klagen über das Zerstörerische dieser psychischen Krisen und dann doch die unglaubliche Zähigkeit, mit der er dann darauf beharrt hat, dass irgendwann der Umschlag erfolgen muss in gelingendes Schreiben.
Es gab ja für ihn immer wieder auch die Frage, ob er eine Psychoanalyse machen sollte, ob er sich heilen lassen sollte von dieser Angst. Und er schreibt ja dann mal, nein, also wenn ich mir den Teufel austreiben lasse, verliere ich auch meine Engel.
Ja.
Also das heißt, für ihn war das wirklich auch so eine Form von Selbsterkenntnis, dass er sagt, schreiben, und das ist auch der Titel unserer heutigen Veranstaltung, als Therapie, als meine Therapie.
Ja, ja. Also er hat 2 bis 3 Mal, man kann es nicht so genau festlegen, jetzt tatsächlich erwogen, sich in Therapie zu begeben, als die Verzweiflungszustände so groß waren, dass er das Gefühl hatte, er schafft es aus eigener Kraft nicht mehr. Und auch das Schreiben würde nicht mehr helfen. Und es war ganz zentral eben 1911, 12, in dem halben Jahr, in dem er auf diesem Schloss Duino der Gräfin, der Fürstin Marie von Thurn und Taxis war. Da hat sich das dann in Monaten so verdichtet, dass er in Erwägung gezogen hat bei einem Münchner, übrigens ja, also bei einem Münchner Philosophen, Schriftsteller Viktor von Gebsattel, eine Therapie zu machen. Das war so in der Frühphase der Psychoanalyse. Also Gebsattel hatte selber nicht viel Ahnung von Psychoanalyse, aber hat munter drauf lostherapiert, unter anderem Rilkes Frau, um, wie Rilke sarkastisch gesagt hat, ihn als Teufel aus der Frau auszutreiben. Also nachdem er die Frau so mehr oder weniger psychisch auch in die Krise getrieben hat. Und da finden sich dann eben diese schönen Metaphern auch in den Briefen, zu sagen, er hat es am Ende abgelehnt aus der Angst, dass ihm mit seinen Teufeln auch seine Engel ausgetrieben würden. Also auch wieder genau dieses Bewusstsein, dass nur im Durchhalten in diesen schweren in diesen schweren Verzweiflungszuständen, in diesen schweren Angstanfällen, dass daraus gelingendes Schreiben hervorgeht.
Ja, meine Damen und Herren, ich würde sagen, hören wir mal unser Geburtstagskind selber, Original Rilke, und das erste Gedicht, das Ihnen wohl vertraut ist, das Sie alle kennen. Und an diesem Gedicht wird dann Herr Koch nochmal deutlich machen, seine Auslegung dieses Gedichts. Und ich würde sagen, es ist eine ganz neue Form von Auslegung. Vergessen Sie all Ihre Schullektüren und Interpretationen. Ein völlig neuer Zugang zu Rilke, der sich Ihnen heute geradezu epiphan zeigen wird. Bitte, Frau Landolt, Der Panther, nicht von Oliver Kahn gelesen, der das auch gelesen hat, sondern jetzt von Frau Landolt.
Der Panther im Jardin des Plantes, Paris. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
Danke. Ja, Herr Koch, vielleicht versuchen Sie mal so die Hintergründe auch dieses Gedichts die Kontextualität, aber auch Ihren Zugang zu diesem Gedicht uns etwas nahe zu bringen.
Das Gedicht ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, ganz genau kann man es nicht sagen, entstanden im November 1902 in Paris. Das heißt etwa 2-3 Monate nach der Ankunft in Paris. Er hatte sich von seiner Familie getrennt. Mhm. Er war vorher in Westerwede in Norddeutschland bei Bremen. Und diese ersten 2 Monate in Paris beschreibt er im Tagebuch und auch in Briefen schon als eigentlich einen einzigen Horror. Er ist der Großstadt psychisch nicht gewachsen. Er haust in einem erbärmlichen Zimmer, irrt auf den Pariser Boulevards herum, flüchtet sich in irgendwelche Bistros und trifft dort auf deklassierte Menschen, Obdachlose, Trinker, Prostituierte und hat vollkommen den Boden unter den Füßen verloren. Und gerettet hat er sich immer wieder in den Jardin des Plantes, den Pariser Zoo, und hat ganz offensichtlich, das kann man im Tagebuch schön sehen, die Tiere einfach beobachtet. Es war zum einen natürlich wirklich ein Rückzugsort, ein Ort der Ruhe, und zum anderen war es für ihn auch der Durchbruch zu einer neuen Art von Schreiben, einem Abkommen von seiner bis dahin eigentlich vorherrschenden Lyrik, in der Gefühlszustände direkt mit Ich ausgestellt werden, zum Teil auch eben kitschig oder auch mit übertriebenem Pathos. Und der neue Ansatz ist zu sagen, ich lege eigentlich all das, was im Ich vor sich geht, ich lege das in die Beschreibung eines Dings, wie er es übergreifend nennt, in diesem Fall eines Tiers. Und das ist das Fantastische am Panther. Das ist ein Ich-Gedicht, ohne Ich, wie man gesagt hat. Also es kommt das Wort Ich nicht vor. Und natürlich handelt der Text, also es gibt ältere Interpretationen, da schreiben die Leute, Rilke wollte nur ganz sachlich das Tier beschreiben. Das ist natürlich Quatsch. Der Panther ist eine Spiegelfigur eines Gefühls von Ausweglosigkeit, von Gefangensein, von Fremd am Platz sein, also wie dieses exotische Tier in einem Pariser Zoo in diesem Käfig hin und her wandert. Das ist ganz deutlich, aber wie gesagt, ohne dass das Gefühl explizit ausgestellt wird, sondern es wird alles auf ganz wenige Details beschränkt, nämlich Blick und Gang dieser Raubkatze. Und dann finde ich das Faszinierende an dem Text, dass es natürlich von Trostlosigkeit und von Hoffnungslosigkeit handelt, aber also gerade auch mit diesem Schluss, nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Das ist natürlich irgendwo ein sehr trauriger Schluss, übrigens, wie der Germanist dann sofort feststellt, in der Schlusszeile fehlt eine Hebung. Also da ist sozusagen dann auch ein Raum des Nichts, der sich auftut. Aber auf der anderen Seite ist es meiner Meinung nach eben auch, und das ist der Akzent, den ich so gegenüber alten Interpretationen ein bisschen stark mache, ist es eine Beschwörung natürlich auch dieser Kraft. Also der weiche Gang, geschmeidig starke Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Das Fantastische an so einem Gedicht ist, dass zwar immer gesagt wird, negativ, es ist eigentlich zerstört, es ist nicht da, und das Gedicht schafft es uns aber trotzdem, diese Kraft dieses herrlichen Raubtiers zu vermitteln und damit eben auch natürlich die Hoffnung, dass diese Kraft wiederkehren kann. Also wenn auch gesagt wird, wie durch die geht durch der Glieder angespannte Stille. Also wenn Sie mal im Zoo einen Panther beobachtet haben oder anderswo, dann haben die ja dieses feine Muskelspiel, das über das ganze Rückgrat bis hin zu den Hinterbeinen mit dieser gewaltigen Sprungkraft geht. All sowas wird von Rilke beschworen und natürlich in der Hoffnung, dass auch in ihm wieder die ursprüngliche Kraft, also die dichterische Kraft hervorbrechen könnte. Und das ist das Fantastische an diesem Gedicht, mit dem er tatsächlich eine Art Kehrtwende seiner ganzen Lyrik weg vom extrem gefühligen Ich und Künden seiner Innenbefindlichkeiten gemacht hat und hingegangen ist in die Verlagerung alles Inneren, alles Psychischen, alles Subjektiven in sogenannte Dinge. Das sind vielfach Tiere, das können aber auch Figuren in der Großstadt sein. Also die neuen Gedichte sind tatsächlich eine faszinierende Sammlung und ab da gibt's wirklich den Rilke, der weltliterarischen Rang einnimmt.
Mhm. Also man hat ja oft auch von dieser Reimmaschine Rilke gesprochen, ja. Also vorher, der einfach sozusagen alles gereimt hat, was ihm untergekommen ist, und jetzt plötzlich ein ganz neuer Ansatz, ein ganz neuer Weg und so. Und da war natürlich wichtig seine Begegnung mit Rodin.
Ja.
Und vielleicht hören wir jetzt vom Rodin-Essay einfach mal so den Anfang. Und weil da eine Entdeckung bei ihm selber auch stattgefunden hat, dass er dieses künstlerische Tun und Formen dann auch in seine Lyrik, also in seine Handwerkskunst sozusagen auch des Schreibens übertragen hat. Frau Landolt.
Rodin war einsam vor seinem Ruhme. Und der Ruhm, der kam, hat ihn vielleicht noch einsamer gemacht. Denn Ruhm ist schließlich nur der Inbegriff aller Missverständnisse, die sich um einen neuen Namen sammeln. Es sind ihrer sehr viele um Rodin, und es wäre eine lange und mühsame Aufgabe, sie aufzuklären. Es ist auch nicht nötig. Sie stehen um den Namen, nicht um das Werk, das weit über dieses Namens Klang und Rand hinausgewachsen und namenlos geworden ist, wie eine Ebene namenlos ist. Oder ein Meer, das nur auf der Karte einen Namen hat, in den Büchern und bei den Menschen. In Wirklichkeit aber nur Weite ist, Bewegung und Tiefe. Dieses Werk, von dem hier zu reden ist, ist gewachsen seit Jahren und wächst an jedem Tage wie ein Wald und verliert keine Stunde. Man geht unter seinen tausend Dingen umher, überwältigt von der Fülle der Funde und Erfindungen, die es umfasst. Und man sieht sich unwillkürlich nach den zwei Händen um, aus denen diese Welt erwachsen ist. Man erinnert sich, wie klein Menschenhände sind, wie bald sie müde werden und wie wenig Zeit ihnen gegeben ist, sich zu regen. Und man verlangt, die Hände zu sehen, die gelebt haben wie 100 Hände. Wie ein Volk von Händen, das vor Sonnenaufgang sich erhob zum weiten Wege dieses Werkes. Man fragt nach dem, der diese Hände beherrscht. Wer ist dieser Mann? Es ist ein Greis. Und sein Leben ist eines von denen, die sich nicht erzählen lassen. Dieses Leben hat begonnen und es geht. Es geht tief in ein großes Alter hinein. Und es ist für uns, als ob es vor vielen hundert Jahren vergangen wäre. Wir wissen nichts davon. Es wird eine Kindheit gehabt haben. Irgendeine. Eine Kindheit in Armut, dunkel, suchend und ungewiss. Und es hat diese Kindheit vielleicht noch. Denn, wie der heilige Augustinus einmal sagte, wohin sollte sie gegangen sein? Es hat vielleicht alle seine vergangenen Stunden, die Stunden der Erwartung und der Verlassenheit, die Stunden des Zweifels und die langen Stunden der Not. Es ist ein Leben, das nichts verloren und vergessen hat. Ein Leben, das sich versammelte, da es verging. Vielleicht, wir wissen nichts davon. Aber nur aus einem solchen Leben, glauben wir, kann eines solchen Wirkens Fülle und Überfluss entstanden sein. Nur ein solches Leben, in dem alles gleichzeitig ist und wach und nichts vergangen, kann jung und stark bleiben und sich immer wieder zu hohen Werken erheben. Es wird vielleicht eine Zeit kommen, da man diesem Leben seine Geschichte erfinden wird, seine Verwickelungen, seine Episoden und Einzelheiten. Sie werden erfunden sein. Man wird von einem Kinde erzählen, das oft zu essen vergaß, weil es ihm wichtiger schien, mit einem schlechten Messer Dinge in geringes Holz zu schneiden. Und man wird in die Tage des jungen Menschen irgendeine Begegnung setzen, die eine Verheißung zukünftiger Größe, eine von jenen nachträglichen Prophezeiungen enthält, die so volkstümlich und rührend sind.
Ja, vielen Dank, Frau Landolt. Ja, Herr Koch, an Sie die Frage. Natürlich, wie kommt Rilke zu Rodin? Da müssen wir jetzt einfach mal biografisch noch mal etwas nachfassen.
Ja. Also zunächst mal biografisch war es einfach eine Auftragsarbeit, die Chance Geld zu verdienen. Viel verdient hat er nicht damit, dass er diese Rodin-Monographie geschrieben hat. Und vielleicht biografisch noch wichtiger, dass er durch diesen Auftrag ein Essay, könnte man sagen, über Auguste Rodin, den berühmtesten Bildhauer der Zeit, zu schreiben, nach Paris gehen musste, hat er die Chance sofort ergriffen, die Familie zu verlassen. Also er hat sich unvorsichtigerweise, vor allem weil er eben eine Tochter gezeugt hat, auf eine Ehe eingelassen, und es war nach relativ kurzer Zeit klar, dass das nicht geht. Und Rilke war, das muss man so hart sagen, ein Mann von sagenhafter Verantwortungslosigkeit. Also er hat in jeder lebensgeschichtlichen Situation immer betont, dass das Einzige, dem er verpflichtet ist, sein Werk, seine Arbeit sei, und dass dann natürlich doch auch alle Menschen, mit denen er zu tun hat, auf der Strecke bleiben müssen. Denn also bewundernswert, wie er trotzdem dann unendlich viele Unterstützer immer gefunden hat, die ihm da nie sonderlich verdient hat, durchs Leben geholfen haben. Und wie gesagt, also der Gang nach Paris war dann eigentlich auch die Möglichkeit, einer bürgerlichen Ehe und Familienführung zu entkommen. Rodin wurde dann aber auch sehr schnell zu einer Art Vaterfigur für ihn. Also es gibt jetzt gerade auch im Gedenkjahr unendlich viele Bücher über Rilke und die Frauen, Riesenthema, und seine vielen Geliebten und seine vielen Gönnerinnen, die ihn finanziert haben. Aber was schon auch eine Rolle spielt, sind diese großen künstlerischen Vaterfiguren, an denen er Orientierung suchte. Das war vor Rodin, war das Tolstoi in Russland, der ihn relativ schlecht behandelt hat, und dann eben die Möglichkeit, sich an Rodin anzuschließen. Und das Interessante an dem Essay, wo wir gerade den Anfang gehört haben, ist, dass Rilke zum einen anfängt mit so einer fast Sakralisierung von Rodin als eine Art Kunstgott, als rauschebärtiger Kunstgott, der Unvergängliches in seiner Werkstatt erschafft. Und es geht einem dann schon auch, also mir ging es als Student auch schon wieder auf die Nerven. Auf der anderen Seite dann, wenn man genau schaut, wie er Rodins Arbeiten beschreibt, ist es eine der hellsichtigsten kunstgeschichtlichen Studien von jemand, der zwar offiziell Kunstgeschichte studiert hat. Also Rilke war ja auch mal Student, hat aber sehr, sehr, also allenfalls sporadisch mal ein bisschen sich ernsthaft ins Studium reingekniet. Aber da beobachtet er ganz genau Rodins Arbeitsweise. Und was Sie jetzt gehört haben, das ist ein Grundtenor, der sein ganzes Werk in Bezug auf Kunstproduktion durchzieht. Bei Rodin sagt er, dass eigentlich die Hände, nur die Hände diese Statuen machen, und der Kopf weitgehend ausgeschaltet ist. Also absichtlich Kunst hervorbringen wollen, führt eigentlich ins Versagen oder führt in Dilettantismus. Stattdessen ist es wichtig, quasi aus dem Unbewussten heraus zu arbeiten. Und das führte ganz wunderbar an der Arbeitsweise von Rodin vor, der unendlich viele Zeichnungen anfertigt. Und schon beim Zeichnen ist alles darauf ausgerichtet, dass gar nicht überlegt wird, was er da zeichnet, sondern dass quasi die Hand ein eigenes Gedächtnis entwickelt. Also von Formen von Menschen, von Formen von Gegenständen. Und dass aus diesem Handgedächtnis heraus am Ende er wieder mit Ton seine berühmten Statuen macht. Und der Punkt kommt dann bei Rilke, wie gesagt, durchs ganze Leben hindurch. Also nicht wegkommen von dem, was sozusagen ich absichtlich, willentlich machen will als reflektierendes Ich, sondern reinkommen in eine Kreativität des Unbewussten. Absichtslos, namenlos nennt er das bei Rodin. Und das Zweite, das vielleicht, also wir kennen die meisten, werden ja Rodin-Statuen kennen, was ihn maßlos fasziniert hat, war die Bewegtheit dieser Statuen. Statue heißt ja eigentlich steht und ist immobil. Und Rodin sagt, er schafft es, Statuen zu einem Bewegungsgeschehen zu machen. Das ist diese Technik, dass Rodin ja die traditionelle skulpturale Oberfläche aufbricht. Also die Statuen, sie haben ja nicht mehr dieses Glatte wie jetzt irgendwelche Renaissance-Statuen, Skulpturen, sondern sehen eher aus wie eine zerfurchte Ackerlandschaft. Also Rodin formt ja Buckel und Höhlungen in Brust und Ärmen. Und das ist eine Technik, die dazu führt, dass die Rodin-Statuen so eine Art Lichtfangobjekte werden. Also wenn sie entsprechend beleuchtet werden, sieht es ja aus, als ob die in verschiedene Richtungen abstrahlen und dadurch im Grunde eine extreme Bewegungsdynamik in so eine Statue reinkommt. Und die Parallele, die Rilke sich dann eigentlich vorgestellt hat, ist bei diesen Dingen, die in den neuen Gedichten dann beschrieben werden oder eigentlich geschaffen werden, ähnlich energiegeladene einzelne Dinge vorzustellen. Mhm. Also auch da, es gibt dieses berühmte Gedicht, Archaischer Torso Apollos, wo er das quasi in der Parallele zu Rodin vorführt, wie eine Statue so betrachtet werden kann, im Grunde ein toter Klumpen Stein, das auf einmal unendlich kraftvolles Leben strahlend aus ihm hervorbricht. Mhm. Das ist der Grund für diese, also viele kennen wahrscheinlich das Gedicht mit dieser berühmten Schlusszeile, du musst dein Leben ändern, denn da ist keine Stelle, die dich nicht zieht, du musst dein Leben ändern. Das ist tatsächlich das Gedicht, an dem man am ehesten sehen kann, wie er diese Rodin-Erfahrung in sein eigenes Schreiben hineinnimmt.
Frau Landolt, vielleicht bringen Sie uns dieses Gedicht nochmal in Erinnerung, nicht?
Archäischer Torso Apollos. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, darin die Augenäpfel reiften. Aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug der Brust dich blenden. Und im leisen Drehen der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen zu jener Mitte, die die Zeugung trug. Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz unter der Schultern durchsichtigem Sturz und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle und bräche nicht aus allen seinen Rändern aus wie ein Stern. Denn da ist keine Stelle, die dich nicht zieht. Du musst dein Leben ändern.
Ja, Herr Koch, Sie haben uns ja praktisch schon vorweggenommen in Ihrer Rodin-Auslegung jetzt mehr oder weniger auch dieses Gedicht. Das ist eine Umsetzung dessen, was er an Rodin erfahren hat. Sie haben angedeutet, hauptsächlich auch diese Tonarbeit bei Rodin, dann diese Fingerfertigkeit und Rilke entdeckt plötzlich, Kunst braucht Übung, braucht im Grunde genommen diese tägliche sozusagen also Auseinandersetzung mit dem Objekt und ist dann der Versuch, etwas scheinbar Totes zum Leben zu erwecken. Und das ist dann die Lyrik in den neuen Gedichten.
Ja. Also das finde ich wirklich an dem Gedicht, das Sie gerade gehört haben, das Faszinierende, dass wirklich analog er versucht, über Spracheffekte das zu erreichen, einen toten Steinklumpen zum explodierenden Lichtkörper zu machen. Wenn Sie mal schauen, also ein Torso, das ist ein Torso, den er im Louvre gesehen hat, das heißt keine Arme, keine Beine, kein Kopf und auch die Genitalien fehlen, also wirklich ein relativ unförmiger Klumpen, archaischer Torso heißt, das ist noch vor der Zeit eigentlich der griechischen Klassik, also so etwa 6. Jahrhundert vor Christus. Dann ist es natürlich schon schwer, wenn man sagt, ich weiß jetzt, wie Rodin seine Skulpturen macht, aber wie versuche ich das in die Beschreibung eines Gedichts reinzukriegen? Ne? Und dann kommen diese unglaublich geschickte Lichtmetaphorik bei Rilke, wo er am Anfang sich eben auch wahnsinnig was getraut. Also überlegen Sie mal, also so einen gewagten Vergleich. Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, in dem die Augenäpfel reiften, aber als Reimwort, das gibt's auch selten vorher in der deutschen Lyrik, aber sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, in dem sein Schauen nur zurückgeschraubt sich hält und glänzt. Und über diesen Kandelabervergleich, also im Grunde ein schwaches Schimmern eines zurückgetreten Dochtes in einem Leuchtkörper, dreht er dann im Gedicht immer weiter diese Lichtquelle auf, bis es eben heißt, dass sozusagen dieser Steinklumpen aussieht, als ob er 100.000 Augen hätte, den Betrachter anstrahlen. Und daraus kommt dann diese überwältigende Schlussaussage. Denn da ist keine Stelle, wie gesagt, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Also großartig natürlich auch gerade, weil nicht gesagt wird, was man denn jetzt um Gottes Willen ändern soll, sondern nur, es ist eine umstürzende Erfahrung, die dir sagt, es ist was nicht in Ordnung und es gäbe eigentlich auch eine völlig andere Orientierung. Und es ist meisterhaft gemacht. Also ich meine, Germanisten machen da immer noch mehr draus, indem sie auch zeigen, wie er mit seiner Enjambement-Technik diesen Körper, diesen Torso nicht nur zum Leuchten, sondern quasi auch noch zum Rotieren bringt. Ne? Da sieht man dann auch wirklich, was Rilke technisch gelernt hat. Das ist etwa in der Entstehung 5 Jahre nach dem Panther-Gedicht und da wird er tatsächlich noch mal immer besser, aber sind wahrscheinlich schon zu Recht auch die 2 berühmtesten Gedichte aus den neuen Gedichten.
Mhm. Also es ist ja ganz spannend, was er aus dieser Begegnung mit Rodin einfach auch gelernt hat, ja, für das eigene Tun, für die eigene Poesie. Aber vielleicht werfen wir noch mal auch einen Blick auf diesen Rodin. War ja auch eine etwas ambivalente Figur. Also muss man vielleicht auch erwähnen, Rilke hat ihn fast etwas überhöht. Also in diesem
etwas ist gut, gewaltig.
Und er hat ja auch andere Seiten. Vielleicht kennen Sie Camille Claudel, nicht? Also die bei ihm auch gearbeitet hat. Mhm. Und er hat im Grunde genommen die Frauen auch, die bei ihm gearbeitet haben, ja, ich weiß nicht, welches Wort man gebrauchen soll, Herr Koch.
Ja, also spontan wird mir jetzt was sehr Unanständiges einfallen, aber das verschweige ich. Aber es war schlichtweg so, also Rodin war ein Erotomane, der unablässig sofort mit auch Modellen im Bett gelandet ist und auch nicht sich viel drum gekümmert hat, ob die das jetzt wollten oder nicht. Also viele haben sicher auch wirklich aus Verehrung des großen Mannes gemacht. Und es ist ganz interessant, wie Rilke in dieser Monographie das vollkommen ausspart. Also Rodin ist ein Heiliger, ist ein Kunstgott und selbst in den Briefen, wo dann doch relativ deutlich wird, wie miserabel Rodin seine Lebensgefährtin behandelt hat, Rosbeuret, das noch da spielt eigentlich das waren Frauen und Frauen, die nicht unbedingt mit ihm in eine intime Beziehung kommen wollten, die mussten halt sofort sich entfernen und richtig gehen fliehen. Und ganz spät, als er dann schon ein Zerwürfnis mit Rodin hinter sich hat, schreibt er mal an seine Frau Clara, dass er Rodin versucht habe klarzumachen, dass die Liebe, auch das Erotische, eigentlich immer sofort ins Geistige überführt werden müsse und gar nicht ausgelebt so richtig werden dürfe. Und dann schreibt er aber resignierend, also der Meister habe sich das angehört, aber ich werde ihn nicht ändern.
Genau, also doch eine Form so von Erkenntnis, auch ja, diesbezüglich, aber es ist nicht weiter ausgeweitet. Ja, schön, meine Damen und Herren, ich denke, das war jetzt mal so ein erster Schritt, um Rilke neu kennenzulernen in seinen neuen Gedichten und vor allem auch den Hintergrund, die Hintergründigkeit, die Auseinandersetzung mit Rodin, diese Bekanntschaft mit Rodin, diese künstlerische Technik, die er dann übersetzt hat in die Poesie, in sein lyrisches Werk. Der zweite Schritt wäre jetzt so von uns angedacht, dass wir uns nochmal den Malte Lauritz Bricke zuwenden, diesen Erzählungen der Malte Lauritz Bricke, der für Sie der Entdeckungshintergrund für Rilke war, sozusagen also auch dieses Angstthema, das da ganz stark da ist. Und vielleicht, Herr Koch, versuchen Sie nochmal diese Aufzeichnungen, die ja sehr vielschichtig sind, aber sie so in ihrer Grundkohärenz mal darzustellen, also was da alles verarbeitet ist, was da alles vorkommt.
Also die Grundlage ist natürlich, wie gesagt, dieses Halbjahr in Paris. Und es ist ganz interessant, seine mütterliche Geliebte, Louis-Andrea Salomé, zwischen 1897 und 1900, die ihn eigentlich auch als Schriftsteller geformt hat. Sie war fast 15 Jahre älter und intellektuell ihm deutlich überlegen. Das hat er eigentlich Zeit seines Lebens anerkannt, dass sie ja die intellektuell dominierende Gestalt in seinem Leben ist. Die hat ihn 1900 verstoßen, da das Zusammenleben mit ihm tatsächlich zu anstrengend war, und hat in einem Verstoßungsbrief am Ende geschrieben, wenn er wirklich in Zuständen größter Verzweiflung sei und nicht weiter wisse, dann dürfe er sich wieder an sie wenden. Und in diesem Pariser Halbjahr schreibt er dann eben nach diesen furchtbaren Erfahrungen in der Großstadt die ersten Briefe wieder an sie, und da sie dann freundlich reagiert, schon auf das erste Schreiben, kommt es zu einer wahren Sturzflut von Briefen über seine Schocks, muss man sagen, über seine Zerstörungserfahrungen in Paris. Und diese Briefe an Lou sind eigentlich die Grundlage des Romans, die übernimmt er zum Teil mit leichten Veränderungen in die einzelnen Malte-Abschnitte. Und dann das Zweite, das kann man sich auch relativ klar machen, also auch jetzt mit fast küchenpsychologisch, er beschreibt in dem Roman öfters, wie dieser Held Malte von Angstzuständen in der Großstadt auf einmal wieder in seine Kindheit zurückkatapultiert wird, dass all die alten, längst vergessenen Kindheitsängste wieder in ihm aufsteigen und ihn würgen auch tatsächlich. Und im Roman ist es dann so eben gestaltet, dass dieser Held Malte sich an seine Kindheit in Dänemark erinnert. Er ist ein dänischer Adliger, eigentlich von einer verarmten Familie, aber immerhin ein Landedelmann. Und so ist dann der zweite Teil des Malte eigentlich hauptsächlich eine Schilderung dieser Kindheitswelt in Dänemark. Und der dritte Teil, der ist extrem schwer zu verstehen. Ich weiß noch, dass sie bei der ersten Lektüre überhaupt vollkommen ratlos war, worum es da überhaupt geht. Da geht's auf einmal, da kommen auf einmal lauter Geschichten, zum Teil gräuliches Zeug über französische Könige des 15. Jahrhunderts oder des 14. Jahrhunderts, die schwere Verletzungen erlitten haben oder wahnsinnig wurden und in ihrem Bett verfaulten oder dergleichen mehr. Also ganz gräuliches Zeug. Und das kann man sich vielleicht so zurechtlegen, dass dieser Malte beim Versuch, auch in seine Kindheit wieder zurückzukommen. Rilke hat es genannt, die Kindheit wieder zu leisten. Das heißt, gegen alle Verdrängung tatsächlich auf den Kern der Kindheitserfahrung zu kommen, dass da etwas hochkam. Jetzt, das schildert er, das lässt es einen Helden erleiden, aber das ist wahrscheinlich auch die Grundlage bei Rilke im Schreiben dieses Buchs, dass die Angstüberwältigung dann so groß wurde, dass dauernd eine Reflexion, eine Spiegelung in vollkommen zerstörten Figuren, also wie zum Beispiel diesem König Karl der VI. Auftaucht. Und dann wird es über Seiten beschrieben, und das ist zum Teil tatsächlich grauenhaft, aber ich würde sagen, jetzt so als Literaturhistoriker, es ist ein Versuch, eigentlich Formen von einem fast delirierenden Schreiben, also einem Schreiben, das ganz tief auch in psychische Krisenzustände hineingeht, vorzuführen. Das bedeutet für den Leser in erster Linie, dass er tatsächlich erstmal nichts versteht, aber dieses Nicht-Verstehen ist im Grunde dann auch wirklich nur die richtige Aufnahme von dem, was da in dem Text vor sich geht. Also, dass einer wirklich jeden Halt verliert und jede Orientierung und nur noch zwanghafte Identifikation mit ja psychisch oder körperlich Kranken vollzieht. Und dann am Ende eben dieser Schluss, in dem doch die Hoffnung wieder erweckt wird, dass aus diesen Zerstörungserfahrungen eine neue Kreativität, eine neue herrliche Sprache, wie es heißt, hervorgehen konnte. Für Rilke selber war das der Versuch, wie er es gesagt hat, seine Kindheit noch einmal zu leisten, durch diesen dann doch irgendwo autobiografischen Roman. Für Rilke selber war es verheerend. Also er hat am Ende dann immer wieder betont, dass das Schreiben dieses Romans ihn noch tiefer, eigentlich so tief wie nie zuvor, in die psychische Krise hineingetrieben hat. Deswegen dann auch diese Überlegung, ob er sich einer Psychoanalyse unterzieht. Auch da gibt's auch irrsinnige Formulierungen. Er hat dann auch zum Beispiel mal schreibt er, nachdem er den Malte fertig hat und eigentlich alles gut wäre in dem Sinn, dass das Buch auf dem Markt ist, schreibt er, der Malte habe ihn mehr oder weniger auf die andere Seite des Todes gebracht. Und zwar so weit hinter dem Tod, dass nicht einmal mehr Sterben möglich war. Das ist so eine typische rätselhafte Rilke-Formulierung, die aber eine ungeheure Wucht hat, glaube ich. Also da muss man jetzt gar nicht versuchen, das noch weiter zu analysieren, sondern das hat, ja, das hat was existenziell wirklich sehr, sehr Schlagkräftiges. Mhm. Und natürlich auch Schreckliches, kann man anders nicht sagen. Mhm.
Wir haben ja für den heutigen Abend eine Textpassage ausgewählt aus den Erzählungen von Malte Lauritz-Bricke, nämlich den Schluss, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist ja nochmal auch eine interessante Wendung. Und das wollen wir jetzt hören von Frau Landolt und darüber nochmal ins Gespräch kommen.
Man wird mich schwer davon überzeugen, dass die Geschichte des verlorenen Sohnes nicht die Legende dessen ist, der nicht geliebt werden wollte. Da er ein Kind war, liebten ihn alle im Hause. Er wuchs heran, er wusste es nicht anders und gewöhnte sich in ihre Herzweiche, da er ein Kind war. Aber als Knabe wollte er seine Gewohnheiten ablegen. Er hätte es nicht sagen können, aber wenn er draußen herumstrich, den ganzen Tag, und nicht einmal mehr die Hunde mithaben wollte, so war es, weil auch sie ihn liebten, weil in ihren Blicken Beobachtung war und Teilnahme, Erwartung und Besorgtheit, weil man auch vor ihnen nichts tun konnte, ohne zu freuen oder zu kränken. Was er aber damals meinte, das war die innige Indifferenz seines Herzens, die ihn manchmal früh in den Feldern mit solcher Reinheit ergriff, dass er zu laufen begann, um nicht Zeit und Atem zu haben, mehr zu sein als ein leichter Moment, in dem der Morgen zum Bewusstsein kommt. Das Geheimnis seines noch nie gewesenen Lebens breitete sich vor ihm aus. Unwillkürlich verließ er den Fußpfad und lief weiter feldein, die Arme ausgestreckt, als könnte er in dieser Breite mehrere Richtungen auf einmal bewältigen. Und dann warf er sich irgendwo hinter eine Hecke und niemand legte Wert auf ihn. Er schälte sich eine Flöte, er schleuderte einen Stein nach einem kleinen Raubtier, er neigte sich vor und zwang einen Käfer umzukehren. Dies alles wurde kein Schicksal und die Himmel gingen wie über Natur. Schließlich kam der Nachmittag mit lauter Einfällen. Man war ein Bucanier auf der Insel Tortuga und es lag keine Verpflichtung darin, es zu sein. Man belagerte Compesch, man eroberte Veracruz. Es war möglich, das ganze Heer zu sein oder ein Anführer zu Pferd oder ein Schiff auf dem Meer, je nachdem man sich fühlte. Fiel es einem aber ein, hinzuknien, so war man rasch Deodat von Guzon und hatte den Drachen erlegt und vernahm, ganz heiß, dass dieses Heldentum hoffärtig war, ohne Gehorsam. Denn man ersparte sich nichts, was zur Sache gehörte. So viel Einbildungen sich aber auch einstellten, zwischendurch war immer noch Zeit, nichts als ein Vogel zu sein, ungewiss welcher. Nur, dass der Heimweg dann kam. Mein Gott, was war da alles abzulegen und zu vergessen? Denn richtig vergessen, das war nötig. Sonst verriet man sich, wenn sie drängten. Wie sehr man auch zögerte und sich umsah, schließlich kam doch der Giebel herauf. Das erste Fenster oben fasste einen ins Auge. Es mochte wohl jemand dort stehen. Die Hunde, in denen die Erwartung den ganzen Tag angewachsen war, preschten durch die Büsche und trieben einen zusammen zu dem, den sie meinten. Und den Rest tat das Haus. Man musste nur eintreten in seinen vollen Geruch, schon war das meiste entschieden. Kleinigkeiten konnten sich noch ändern. Im Ganzen war man schon der, für den sie einen hier hielten. Der, dem sie aus seiner kleinen Vergangenheit und ihren eigenen Wünschen längst ein Leben gemacht hatten. Das gemeinsame Wesen, das Tag und Nacht unter der Suggestion ihrer Liebe stand. Zwischen ihrer Hoffnung und ihrem Argwohn, vor ihrem Tadel oder Beifall. So einem nützt es nichts, mit unsäglicher Vorsicht die Treppen zu steigen. Alle werden im Wohnzimmer sein und die Türe muss nur gehen, so sehen sie hin. Er bleibt im Dunkel, er will ihre Fragen abwarten. Aber dann kommt das Ärgste. Sie nehmen ihn bei den Händen, sie ziehen ihn an den Tisch und alle, so viel ihrer da sind, strecken sich neugierig vor die Lampe. Sie haben es gut, sie halten sich dunkel und auf ihn allein fällt, mit dem Licht, alle Schande, ein Gesicht zu haben. Wird er bleiben und das ungefähre Leben nachlügen, das sie ihm zuschreiben? Und ihnen allen mit dem ganzen Gesicht ähnlich werden? Wird er sich teilen zwischen der zarten Wahrhaftigkeit seines Willens und dem plumpen Betrug, der sie ihm selber verdirbt? Wird er es aufgeben, das zu werden, was denen aus seiner Familie, die nur noch ein schwaches Herz haben, schaden könnte? Nein, er wird fortgehen. Zum Beispiel, während sie alle beschäftigt sind, ihm den Geburtstagstisch zu bestellen mit den schlecht erratenen Gegenständen, die wieder einmal alles ausgleichen sollen. Fortgehen für immer. In diesen Jahren gingen in ihm die großen Veränderungen hervor. Er vergaß Gott beinahe über der harten Arbeit, sich ihm zu nähern, und alles, was er mit der Zeit vielleicht bei ihm zu erreichen hoffte, war sa patience de supporter une âme. Die Zufälle des Schicksals, auf die die Menschen halten, waren schon längst von ihm abgefallen. Aber nun verlor, selbst was an Lust und Schmerz notwendig war, den gewürzhaften Beigeschmack und wurde rein und nahrhaft für ihn. Aus den Wurzeln seines Seins entwickelte sich die feste, überwinternde Pflanze einer fruchtbaren Freudigkeit. Er ging ganz darin auf, zu bewältigen, was sein Binnenleben ausmachte. Er wollte nichts überspringen, denn er zweifelte nicht, dass in alledem seine Liebe war und zunahm. Ja, seine innere Fassung ging so weit, dass er beschloss, das Wichtigste von dem, was er früher nicht hatte leisten können, was einfach nur durchwartet worden war, nachzuholen. Er dachte vor allem an die Kindheit. Sie kam ihm, je ruhiger er sich besann, desto ungetaner vor. Alle ihre Erinnerungen hatten das Vage von Ahnungen an sich, und dass sie als vergangen galten, machte sie nahezu zukünftig. Dies alles noch einmal und nun wirklich auf sich zu nehmen, war der Grund, weshalb der Entfremdete heimkehrte. Wir wissen nicht, ob er blieb. Wir wissen nur, dass er wiederkam. Die, die Geschichte erzählt haben, versuchen es an dieser Stelle, uns an das Haus zu erinnern, wie es war. Denn dort ist nur wenig Zeit vergangen, ein wenig gezählter Zeit. Alle im Haus können sagen, wie viel. Die Hunde sind alt geworden, aber sie leben noch. Es wird berichtet, dass einer aufheulte. Eine Unterbrechung geht durch das ganze Tagwerk. Gesichter erscheinen an den Fenstern, gealterte und erwachsene Gesichter von rührender Ähnlichkeit. Und in einem ganz Alten schlägt plötzlich blass das Erkennen durch. Das Erkennen? Wirklich nur das Erkennen? Das Verzeihen. Das Verzeihen wovon? Die Liebe. Mein Gott, die Liebe. Er, der Erkannte, er hatte daran nicht mehr gedacht, beschäftigt wie er war, dass sie noch sein könne. Es ist begreiflich, dass von allem, was nun geschah, nur noch dies überliefert ward. Seine Gebärde. Die unerhörte Gebärde, die man nie vorher gesehen hatte. Die Gebärde des Flehens, mit der er sich an ihre Füße warf, sie beschwörend, dass sie ihn nicht liebten. Erschrocken und schwankend hoben sie ihn zu sich herauf. Sie legten sein Ungestüm nach ihrer Weise aus, indem sie verziehen. Es muss für ihn unbeschreiblich befreiend gewesen sein, dass ihn alle missverstanden. Trotz der verzweifelten Eindeutigkeit seiner Haltung. Wahrscheinlich konnte er bleiben. Denn er erkannte von Tag zu Tag mehr, dass die Liebe ihn nicht betraf, auf die sie so eitel waren und zu der sie einander heimlich ermunterten. Fast musste er lächeln, wenn sie sich anstrengten. Und es wurde klar, wie wenig sie ihn meinen konnten. Was wussten sie, wer er war? Er war jetzt furchtbar schwer zu lieben und er fühlte, dass nur einer dazu imstande sei. Der aber wollte noch nicht.
Ja, vielen Dank, Frau Landolt, für den Schluss der Aufzeichnung des Malte Lauritz Bricke. Herr Koch, wie hören Sie diese Antigeschichte zum verlorenen Sohn?
Also dieser Abschnitt ist für mich schon jetzt auch, wenn man es biografisch, also in Bezug auf den Autor deutet, eine der alleraufschlussreichsten Stellen. Wenn Sie mal sich jetzt zurückerinnern an den Anfang, die Beschreibung eines Knaben, der sich im Grunde in der unendlichen Weite der Natur mit den natürlichen Vorgängen identifiziert, ganz in sie eingeht, also diese wunderbare Formulierung, er war nichts als ein Moment, in dem der Morgen zu Bewusstsein kommt, oder er war ein Vogel, und diese wunderbare Beschreibung von Weite, von Uneingeschränktheit, und dann die geniale Wendung, wenn er nach Hause kommt, und dann wird jetzt nicht gesagt, da stehen die Eltern und machen aus dir dieses Kind, das sich so und so verhalten soll, sondern das literarisch Geniale ist, dass er sagt, da taucht am Horizont das Haus auf und die Fenster gucken dich an und formen dich schon zu dem, der du sein sollst in deiner Familie, das von dir erwartet wird. Und dann kommen die Hunde, auch die haben schon ein bestimmtes Bild von dir. Und die Eltern kommen dann im Endeffekt gar nicht vor, aber das ist natürlich der Hintergrund. Es ist die Familie als eine Formungsinstanz, als eine Instanz, die einem Rollen auferlegt und bestimmte Erwartungshaltungen an einen richtet. Und das, wie gesagt, auf die Art brillant beschrieben. Und ohne jetzt Küchenpsychologie zu betreiben, kann man das, glaube ich, schon plausibel auf Rilkes Erfahrung, vor allem mit seiner Mutter, beziehen, die im Grunde eine Erziehung, die in erster Linie Abrichtung war, mit ihm betrieben hat. Also Sie kennen das alle, dass er bis zum 6. Lebensjahr als Mädchen gekleidet wurde, dass er Rollenspiele mit ihr vollziehen musste, in denen er seine vor ihm verstorbene kleine Schwester mehr oder weniger wieder deren Rolle ausfüllen musste und sagen musste, dass der böse René jetzt weg sei und stattdessen die tote Schwester eigentlich er sei. Solche Geschichten, die als psychologisch unglaublich brutal sind, was die Mutter mit ihm betrieben hat. Und der interessante Aspekt ist eben diese Geschichte, dass gesagt wird, das Ganze ist vor allem fatal für das Kind, weil es eine Erfahrung ist, die mit Liebe verbunden ist. Also im Grunde sagt er ja, es ist ja einfacher, sich zu wehren oder aus dem auszubrechen, wenn da eine jetzt wirklich als feindlich empfundene Erziehung von den Eltern ausgeübt wird. Aber das Schlimme war sein Gefühl, dass es Liebe war, das geliebt werden, das ihn in dieses Gefängnis eigentlich der vorgesehenen Rolle in der Familie hineingedrängt hat. Und deswegen immer die Betonung, dass er am Ende auf Knien bittet, nicht geliebt zu werden, denn dagegen ist schlechterdings nichts zu machen. Also das ist einer der, wenn man es jetzt biografisch deutet, einer der aussagekräftigsten Passagen über Rilkes tatsächlich auch sehr problematische Mutterbeziehung. Ne? Dann deswegen auch immer wieder diese, also damit hat mit einiger Sicherheit auch zu tun, seine Bindungsunfähigkeit und seine panische Reaktion, wenn er in irgendeiner Art und Weise sich auf geliebt werden einlassen sollte. Ja, und das ist, also wie gesagt, ich bin kein Psychologe, aber das halte ich doch für relativ plausibel.
Ja, er hieß ja René, ne?
Der Renatus,
der die verstorbene Schwester ersetzen sollte im Geschwistergefüge. Und dann erst in der Begegnung mit Lou Andrea Salome wurde er Rainer.
Ja.
Die Rainerwerdung, überschreiben Sie das Ganze, ne? Die Rainerwerdung von Rilke. Das heißt, in dieser Begegnung hat er etwas erfahren, also was ihm vorher fehlte. Also geradezu eine neue Form von Identität auch.
Ne? Ja. Mhm. Wobei Zeit seines Lebens er auch immer wieder diese Betonung, dass er eigentlich keinen stabilen Kern der Persönlichkeit hat, dass er eigentlich ein Mensch ohne Identität ist. Er spricht immer von einer ungeheuren inneren Leere und auch Orientierungslosigkeit, auch ein ganz merkwürdiges Gefühl, dass weil kein stabiler Kern in ihm ist, der sowas wie eine einheitliche Persönlichkeit ergäbe, dass er eigentlich ein unablässiges Hinschwinden, Verschwinden, Auslaufen manchmal regelrecht ist. Es gibt von Rilke 1913 ein Gedicht, das heißt Narziss. Das ist natürlich jetzt Rollenlyrik, also er spricht aus der Position von Narziss, der sich, wie Sie wissen, über diesen Teich beugt, und während in der Narziss-Erzählung dieser Jüngling vor allem seine eigene Schönheit genießt, nimmt Rilke das als Bild für genau diese Gefahr des vollkommenen Auslaufens. Das beginnt quasi mit diesem Bild, also dass der da runter guckt und dann aber eigentlich in dieses Wasser verläuft. Und dann heißt eine Strophe, die finde ich extrem eindrucksvoll: dies hebt sich unaufhörlich von mir fort. Ich will nicht weg, ich warte, ich verweile, doch alle meine Grenzen haben Eile, stürzen hinaus und sind schon dort. Und selbst im Schlaf, nichts bindet uns genug. Und dann kommt eine Wahnsinnspassage: nachgiebige Mitte in mir, kernvoll Schwäche, der nicht sein Fruchtfleisch anhält, Flucht, oh Flug, von allen Stellen meiner Oberfläche. Also der Kern meiner Persönlichkeit ist ein Kern voll Schwäche, der nichts halten kann und einen unablässigen Prozess eigentlich haltlosen Verströmens in die Wege leitet. Und das ist sicher, auch da würde ich wieder sagen, kann man biografisch, autobiografisch deuten, ein Grundgefühl und ja, sicher auch, also diese Betonung der Leere, das, was Fia Rilke in ihm angelegt hat.
Ja, kommen wir vielleicht zum Höhepunkt auch nochmal Ihrer Biografie, zu den Elegien und zu den Sonetten, weil Sie stellen ja die These auf, dass Sie sagen, Rilke ist die Angst nicht losgeworden, auch durch den Malte nicht. Mhm. Und die Elegien und die Sonette an Orpheus sind letztlich auch nur Melodien der Angst.
Ja.
Und vielleicht, dass man den Autor auch mal lesen hören, ne, aus seinem Buch. Ne, das soll ja nicht nur ein Sprechen über sein, heute über dieses wunderbare Buch, sondern auch noch mal eine Passage daraus hören. Und es gibt ja diese Geschichte mit diesem Februar 1922, also diesem dämonischen Februar, wo er ja geradezu in eine Sturzkaskade an Produktivität kommt, und dass Sie uns da noch mal hineinführen, ja. Herr Koch.
Also ich habe das Kapitel überschrieben über diesen Februar 1922, Wunderfebruar, um eben den Akzent drauf zu legen. Das gibt's meiner Meinung nach, also ich kenne mich eigentlich schon ganz gut aus in der deutschen Literatur oder auch in der europäischen, und ich kenne keinen vergleichbaren Fall von Produktivität innerhalb von 3 Wochen in der Form. Vielleicht ganz, ganz grob zum Kontext. Wir haben jetzt auch schon relativ viel Zeit in Anspruch genommen, aber und ich versuche vielleicht unterwegs jetzt hier zu kürzen. Rilke kam 1919 in die Schweiz, und es war eine gewisse Rettung für ihn. Also er war vorher in München die meiste Zeit. Am Ende hat er die ganzen Unruhen, also der Novemberrevolution 1918 bis hin zur Bayerischen Räterepublik miterlebt und hatte dann die Chance, eigentlich durch eine Vortragsreise aus diesem für ihn fast grausamen München rauszukommen, und ursprünglich immer mit der Gefahr im Hintergrund, dass er wieder zurück muss, weil er gar keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hätte in der Schweiz. Und das hat sich Gott sei Dank so ergeben, dass die immer weiter verlängert wurden. Und dann war er die letzten 7 Jahre seines Lebens tatsächlich fast sesshaft in der Schweiz, sehr ungewöhnlich für ihn. Und der Hintergrund war natürlich dann dieses Projekt, diese Duineser Elegien, die er angefangen hatte, im Januar 1912 zu Ende zu bringen. Das Fatale für ihn war, dass er in diesem Januar 2 komplette Elegien, 1 und 2, hinbekommen hat und gleichzeitig aber schon den Anfang der letzten, der 10. Und es war für ihn ausgemacht, dass eigentlich das Ganze nur gültig ist, wenn all diese 10 Elegien da sind. Und er hat mit einer Besessenheit sondersgleichen daran festgehalten, über 10 Jahre lang auf diese Vollendung der Elegien hinzuarbeiten. Als er in die Schweiz kam, hatte er 4 von ihnen fertig und 3 weitere angefangen. Und dann hat sich, es war immer von ihm die Betonung, er müsse jetzt in der Schweiz den sogenannten Elegienort finden. Das heißt, räumliche Verhältnisse, in denen endlich dieses große Projekt zu Ende geführt werden kann. Das gelang dann tatsächlich eben im Wallis, im unteren Wallis, in Sierre, in diesem Château Missotte oberhalb von Sierre. Und ich habe versucht, das, oder ich will Ihnen jetzt auch mal so, damit Sie so die alltäglichen Voraussetzungen bei Rilke des Schreibens ein bisschen genauer mitbekommen, die Voraussetzungen, wie es dann zu diesem Sturm, zu diesem wahnsinnig produktiven Februar 22 kam, beschreiben. Wichtig auch wieder, er hatte wieder eine Geliebte in den Schweizer Jahren, eine Malerin namens Baladine Glosowska, die er 1920 in Genf richtig kennengelernt hatte. Er kannte sie schon ein bisschen aus seiner Pariser Zeit, weil sie auch in Paris überwiegend gelebt hatte. Mit Baladine Glosowska fuhr er im Herbst 1920 zum ersten Mal ins Wallis und hatte den Eindruck, das könnte der Ort sein. Und dann ein Jahr später erneut eine Fahrt mit ihr, jetzt schon deutlich mit dem Ziel, im Wallis sich niederzulassen und seine Schreibklause dort zu gründen. Und da lese ich jetzt einfach mal diesen glücklichen Sommer 1921 vor. Am 28. Juni 1921 kamen Baladine und Rilke in Sierre an und stiegen im zentral gelegenen Hotel Bellevue ab. Wie um seine Wiedersehensfreude auszudrücken, hieß das Tal sie am nächsten Tag mit Glockenklang willkommen. Es war der Peter- und Paulstag, eines der größten katholischen Feste, berichtete Rilke entzückt. Ein strahlender, wehender Tag war's und die Luft schwingend von dem Aufläuten aller der kleinen Kirchen rings um Sierre. Auch dies war ein wichtiger Faktor für Rilkes Gefühl vollkommener Schwingungsverhältnisse. Er war wieder in einer katholischen Region. Das war tatsächlich für ihn wichtig. Die zunächst über einen Immobilienmakler organisierte Suche nach einer geeigneten Unterkunft blieb erfolglos. Baladine und er hätten schon entmutigt das Hotel aufgesucht, schrieb er Nanni Wunderli-Volker, das war seine große Gönnerin in der Schweizer Zeit, sich dann aber für einen abendlichen Spaziergang noch einmal aufgerafft. Und da geschah das Wunder. Zitat: Denken Sie, im Schaufenster des Coiffeur Bazar, dicht an dicht am Hotel Bellevue, wo man täglich vorüberkommt, die Fotografie eines Turmes oder Schlösschens aus dem 13. Jahrhundert mit der Aufschrift zu verkaufen oder zu mieten. Meine Liebe, das ist vielleicht mein Château en Suisse, peut-être. Tatsächlich sollte dieses Château mit Namen Missotte seine Heimstatt der letzten Lebensjahre sein. Von diesem Sommer an wurde Rainer Maria Rilke, der ewig Unbehauste, sesshaft in der Schweiz. Doch zwischen der Entdeckung Missottes und seiner Anmütung verging fast noch einmal ein Monat, in dem Rilke mehrfach kurz davor war, einen Rückzieher zu machen. Aus teilweise sehr verständlichen Gründen, wie man einräumen muss. Denn ein Luxusschloss war Missotte gewiss nicht. Das Wort Château ist missverständlich. Es handelte sich um einen der vielen für das Wallis charakteristischen mittelalterlichen Wohntürme, die dem ländlichen Kleinadel einst auch als Amtssitz dienten, mehr Wehrturm als Repräsentationsbau. Wenn Rilke in seinen Briefen von 3 Räumen auf jeder der 2 Etagen plus Küche plus Balkon sprach, ist zu berücksichtigen, dass die Zimmer eher klein und nicht allzu hoch waren. Seine spätere Haushälterin hat überliefert, dass der Dichter nur dank seiner geringen Körpergröße von knapp 1,65 die Türbogen zwischen den Zimmern durchqueren konnte, ohne sich zu bücken. Es gab kein elektrisches Licht, kein fließendes Wasser, die Toiletten waren primitiv und die Räume schwer beheizbar. Nach Glosowskas Erinnerung an die erste Besichtigung war Rilke sehr geängstet von der mittelalterlichen Atmosphäre. Das dürfte sich aber auf das Fehlen jeglichen Komforts bezogen haben. Denn grundsätzlich war im mittelalterliche Atmosphäre in allen seinen Schreibklausen willkommen. Wie im Schloss Duino sollte sich auch in diesem 13. Jahrhundertgebäude die Weite des umgebenden Raums idealerweise mit der Weite der in den Gemäuern sedimentierten Vergangenheit verbinden. So gingen unauflöslich ineinander verwirkt gleichermaßen starke Anziehungs- und Abstoßungskräfte von dem Haus aus. Hinderlich war auch die Haltung der Besitzerin, einer Madame Renier, nach Rilkes Schilderung eine ältere, nicht unfeine, aber schon etwas demente Dame, die für das von ihm vorgeschlagene, erst einmal auf 3 Monate befristete Mietverhältnis die Scheußlichkeiten, mit denen sie die Zimmer vollgestellt hatte, nicht wegräumen wollte. Zudem fehlte eine Haushälterin, eine rechte Leni, wie Rilke zur Verdeutlichung seiner Qualitätsansprüche formulierte. Er war das Jahr vorher von einer anderen Gönnerin eingeladen auf das Schloss Berg am Irchel im Kanton Zürich. Und da war eine Haushälterin namens Leni, die ganz ideal seine Bedürfnisse befriedigte. Ganz grob kann man sagen, er war von Anfang an eigentlich dann drauf aus, den Winter da zu verbringen, weil er spürte, das könnte klappen. Aber er bekam, als es ernst wurde, einfach Angst vor der eigenen Courage. Mitte Juli bekannte er Nanni Wunderli, dass die Verhandlungen über den Mietvertrag vor allem wegen seiner Furcht vor Bindungen stockten. Alles sei wieder in der Schwebe, er könne eventuell auch ein Haus am Wörthersee anmieten und danach in Böhmen unterkommen. Früher oder später müsse er wegen der Valuta die Schweiz ja doch verlassen. Frau Klosowska leidet zwar sehr unter dieser Unentschiedenheit, er könne sich aber einfach nicht entschließen. Und mit einem typischen Rilke-Schlenker fragte er Nanni Wunderli, was denn Werner Reinhardt von der Sache hielt. Werner Reinhardt war der Vetter von Nanni Wunderli aus dem sehr, sehr reichen Handelshaus Gebrüder Volkart und Co. in Winterthur. Und er war dann der Finanzier eigentlich dieses ganzen Müsot-Aufenthalts. Und er schreibt eben an Nanni Wunderli, fragt er, was denn Werner Reinhardt von der Sache hielt. Zitat: Manchmal denke ich, wenn er es doch mietete. Nanni Wunderli verstand. 2 Tage später erhielt Rilke per Expressbrief ihre Nachricht, dass Reinhardt bereit sei, nicht nur die Miete zu übernehmen, sondern auch als offizieller Mieter aufzutreten. Der Bann war gebrochen. Umgehend machten sich Rilke und Klosowska, unterstützt von der Tochter der Besitzerin sowie 2 Scheuerfrauen, an die Einrichtung des Turms. Oder, um genau zu sein, Rilke fertigte Zeichnungen der Räumlichkeiten an, während Baladin Klosowska gleich mit anpackte. Zitat: Mit jeder Handlung der Scheuertücher, mit jedem Hinausschaffen des Impossiblen wurden die Zimmer heller, heiterer, glücklicher als in der Sonne des Nachmittags. Schließlich geriet auch ich, trotz des Staubs, den wir schluckten, in ein freudigeres Gläubigsein. Dann schreibt er also einen langen Brief an Werner Reinhardt, er sei jetzt sein Burgvogt, Werner Reinhardt der Lehnsherr auf seinem Schloss. Und dann kommt auch noch mal eine genauere Beschreibung der Einrichtung. Dass Müsot bewohnbar wurde, war das Werk 2 Frauen. Nanni Wunderli erhielt zahllose Rilke-Bestellbriefe. Kerzen, Leuchter, eine Petroleumlampe, Kopfkissen, Bettwäsche seien vonnöten. Und sie besorgte das Gewünschte und schickte ihre Pakete, so viele und so schwere oder unhandliche, dass der Postbote von Sierre ächzte. Vor Ort war es Baladin Klosowska, die Handwerkerin und Innenarchitektin in einer Person, die Dinge bis ins Kleinste arrangierte, aus dem im Haus vorhandenen und vom Burgvogt akzeptierten Mobiliar und den Zusendungen aus Meilen am Zürichsee, also in Wunderli, mit großem Geschick stimmige Räume schuf. Madame Klosowska ist voller Unternehmungsfreude, nichts scheint ihr zu schwer, berichtete Rilke. Es sei unglaublich, was sie alles in diesen Tagen mit nichts geleistet hat. Am 25. Juli 1921, dem Tag vor dem Einzug, war immer noch viel zu tun. Zitat: Ungeheure Löcher, durch die Mäuse und Ratten ins Haus eindringen, müssen vorsichtshalber bald vermauert werden, heißt es in dem Brief gleichen Datums an Nanni Wunderli. Die Plage beginne aber Gott sei Dank erst im Spätherbst, so dass er die morgen beginnende Abhärtung, also den Umzug, einigermaßen gefasst angehe. Was zuletzt noch fehlte, war eine Rilke-taugliche Haushälterin. Wieder war Nanni Wunderli als Vermittlerin gefordert. Der Traum, Leni vom Schloss Berg nach Müsot zu versetzen, ließ sich nicht realisieren, also ging es darum, ein brauchbares Surrogat zu finden. Das war schwierig, denn Rilke wollte weder eine Walliserin noch eine Deutsche. Es sollte eine Schweizerin aus einem anderen Kanton sein. Und Er wollte vor allem keine gebildete Frau, die ihn womöglich in Gespräche über Kunst verwickeln würde. Als man ihm eine deutsche Akademikerin vorschlug, also da haben sich auch wirklich Akademikerinnen beworben, weil die Inflation in Deutschland so furchtbar war, dass man alles annehmen musste. Als man ihm eine deutsche Akademikerin vorschlug, lehnte er energisch ab. Das liege sehr, sehr weit außerhalb des Leni-Bereichs. Ein bisschen weniger intellektuelle Herkunft, eine Spur Kuhaug und Kuhatem wäre schon vorzuziehen. Frische und Dumpfheit einer einfachen Natur, wenn es mit einer gewissen freundlichen Begabtheit zusammengeht. Also solche Passagen finden sich in Rilke-Briefen öfters. Ende September präsentierte Wunderli ihm die 26-jährige Frieda Baumgartner aus dem Kanton Solothurn. Jetzt war Rilke zufrieden. Die Kandidatin stammte aus einfachen Verhältnissen. Von dem Dichter, den sie betreuen sollte, hatte sie noch nie gehört, war Katholikin und sprach Französisch. Das stimmte ihn zuversichtlich. Mitte Oktober empfing er sie am Bahnhof von Sierre und nahm ihr durch seine Liebenswürdigkeit gleich die Anfängerangst. Mit einem Wägelchen seien sie den steilen Anstieg nach Misott hochgefahren, berichtet Baumgartner in ihren Erinnerungen. Und dort im Haus habe sie eine Dame aus Paris, Freundin des Dichters, eingewiesen. Es war Baladin Klosowskas letzte Arbeit für Rilke. 3 Wochen später reiste sie nach Berlin zurück. Und jetzt, da wir in der Zeit schon sehr fortgeschritten sind, lasse ich vielleicht nur noch eine kleine Passage, in dem es jetzt darum geht, dass Rilke eben diese unglaubliche Produktivität, die dann tatsächlich wenige Monate später angefangen hat, dass die nicht, wie er beschrieben hat, als mehr oder weniger göttliches Geschehen über ihn kam, sondern wie er das doch in gewisser Weise auch vorbereitet hat. Die Misott-Einsamkeit, selbstverständlich mit Haushälterin, erwies sich als fruchtbar wie keine andere in Rilkes Leben. Zwischen dem 2. und dem 23. Februar 1922 vollendete er die Duineser Elegien, schrieb 55 Sonette an Orpheus und verfasste einen Essay von 12 Druckseiten, die mit dem Titel Brief des jungen Arbeiters gab. Und das war nicht alles. Darüber hinaus entstanden weitere Gedichte, Gedichtfragmente und Entwürfe, die überwiegend erst nach Rilkes Tod an die Öffentlichkeit gelangten. Einen vergleichbaren Produktivitätsschub kennt man von keinem anderen Autor. Kafka schrieb seine Erzählung Das Urteil in einer einzigen Nacht nieder. Solches Schaffen eines Werks in einem Flow von 1-2 Tagen gibt es öfters. Aber 3 Wochen ununterbrochener Kreativität, die sich in sehr verschiedenen Werken von hoher Qualität niederschlägt, das ist ein veritables Wunder, das Staunen macht und zugleich auch ein wenig unheimlich anmutet. Peter von Matt hat von Rilkes Misott Februar gesagt, es sei ein dämonischer Monat, vielleicht der dämonischste der ganzen deutschen Literatur. Rilke nannte den Vorgang ein Diktat, das er empfangen habe, das trug ihm vielfach den Spott von Kollegen ein. Als könne sich ein Dichter in modernen Zeiten noch gebärden wie die von Göttern ergriffenen Sänger des Altertums. Moderne Lyriker haben sich häufig als Worttechniker vorgestellt, poetische Ingenieure, die ihre Texte nach genauem Kalkül verfertigen. Vor diesem Hintergrund war Rilke ein aus der Zeit gefallener Mystifikator. Wer wollte im 20. Jahrhundert noch mit einer solch naiven Vorstellung von Inspiration hausieren gehen? Aber zum einen sind Gedichte nie rational planbar. Ein unerklärliches Inspirationsgeschehen verbindet sich in ihrer Entstehung immer mit der bewussten Arbeit an der Wahl der Wörter, ihrer Anordnung in Sätzen, Versen, Strophen, in der Abwägung, wie Bedeutungen, Klänge und Rhythmen eine ideale Konstellation bilden. Die Verbindung der 2 gegensätzlichen Momente von irrationaler Überwältigung und kalkulierten Feilen am Wortmaterial in der Gedichtentstehung hat Friedrich Hölderlin mit einer antiken Formel als nüchterne Trunkenheit bezeichnet. Nüchterne Trunkenheit. Der Dichter muss berauscht und zugleich völlig klar im Kopf sein. Wenn man will, ein ekstatischer Feinmechaniker. Auch bei Rilke gibt es selbstverständlich das Kalkül, die bewusste Arbeit am Gedicht. Nur hat er wie kein anderer Autor der frühen Moderne den Anteil der Nichtplanbarkeit im kreativen Prozess herausgestrichen. Das war immer noch eine Gegenreaktion auf das posenhafte Dichten seiner Jugend, seine damalige, wie er später einsah, fatale Fähigkeit, jederzeit die Reimmaschine anwerfen zu können. Nur wenn dem Unbewussten gleichsam alle Zeit der Welt gelassen wurde, wenn er es nicht drängte, zum Ausdruck nötigte, entstanden akzeptable Gebilde. Also hieß es warten. Er sei ein Partisan der Langsamkeit, hat Rilke einmal gesagt. Aber dieses Warten war ein permanentes Konzentriertsein auf das, was da tief in ihm noch unartikuliert vor sich ging. Es war der paradoxe Versuch, das Unwillkürliche doch irgendwie willentlich zu steuern. Der Primat lag bei Rilke dabei stets auf dem passiven Geschehen lassen und nicht auf dem aktiven Machen. Befragt, was seine nächsten Werke seien, sprach Rilke charakteristischerweise nicht davon, dass er etwas gestalte, sondern dass er beobachte, ob sich in ihm etwas gestalte, was ihn zwinge, es aus sich herauszustellen. Das schloss dann freilich die Möglichkeit des Scheiterns ein, vielleicht sogar des Endgültigen. Denn der reife Rilke war nicht bereit, in einem ihm geläufigen, erfolgreichen Stil einfach weiterzuschreiben. Er musste ständig über sich hinauskommen und das in Gedichten, die seinem hohen Anspruch genügten. Damit stand aber das drohende Verstummen jederzeit im Raum. In Mesotte ging es, wie gesagt, glücklich aus und ich habe dann noch längere Ausführungen über eine ganz typische Technik von Rilke, dass er sich im Grunde wie eine Art Gymnastik warm schrieb durch unglaubliche Briefproduktion. Also er hat gerade Ende Dezember, also nachdem er 4 Monate in Mesotte war und 2 Monate, bevor dann eben dieser große Monat einsetzt, Februar, schreibt er an seine Verlegerin Katharina Kippenberg, er habe innerhalb der letzten 14 Tage 400 Seiten Briefpapier vollgeschrieben. Also eine Art, ja, wirklich jetzt Gymnastik oder Muskulaturtraining fürs wahre Schreiben. So ging dann idealerweise in der Einsamkeit, also Briefe haben ja den großen Vorteil, dass man kommunizieren kann, ohne die Leute am Hals zu haben, und gleichzeitig eben auch das Ausformen, das allmähliche Formen von dem, was dann im Endeffekt in den großen Gedichten sich niederschlägt.
Ja, vielen Dank, Herr Koch, dass Sie uns nochmal diesen Einblick jetzt auch gegeben haben, was an Alltag notwendig war, auch für Rilke, also Haushälterin und Einrichtung. Es gibt ja auch den Rilke der Bettelbriefe. Er konnte unheimlich betteln, also nicht nur seinem Verleger, sondern auch den Frauen gegenüber. Ja. Also bis hin, Sie haben es ja gesagt, Bettwäsche, Handtücher und Ähnliches, was ihm gerade fehlte.
Ne? Und zwar alles erlesen. Also keineswegs, also Schlafanzüge werden, wenn es der falsche Stoff ist, den Nanni Wunderli schickt, werden dann schon wieder zurückgewiesen. Also er hätte lieber den Englisch Flanellen oder statt diesem Material, das kratzig sei. Und die gute Frau hat permanent neue Pakete geschickt, also mit einer Unverdrossenheit, die ihresgleichen sucht. Aber also wenn man das mit dem Schnorrrilke, das ist natürlich richtig, wenn man das aufgreift, finde ich schon immer wieder dann doch fast wieder bewundernswert, wie er das durchgehalten hat. Also ich persönlich würde mich nie getrauen, in ein teures First-Class-Hotel zu gehen, ohne einen Pfennig in der Tasche. Das hat er dauernd gemacht. Also er fuhr erste Klasse, stieg in besten Hotels ab und nach einer Woche, als klar war, dass das irgendwann bezahlt werden muss, schreibt er halt einen Brief an Kippenberg oder an Nanni Wunderli oder an die Fürstin von Thurn und Taxis, dass jetzt leider wieder eine Rechnung da sei. Eine Freundin von ihm, also eine der Geliebten in den ersten Kriegsjahren, Lou Albert Lazar, hat gesagt, er war vom ganzen Lebensstil eigentlich eher ein Snob und in gewisser Weise ein Abenteurer. Also dieses permanente eigentlich sich nicht kümmern darum, was ein solches Leben an Bodenlosigkeit auch in sich hatte, das hat dann schon auch eine bemerkenswerte Zähigkeit und Durchhaltefähigkeit. Ja.
Ja, schön, Herr Koch, dass Sie uns nochmal auch diesen Rilke vor Augen geführt haben und gezeigt haben. Aber eine Frage kann ich Ihnen in diesen Räumen der Katholischen Akademie natürlich nicht ersparen. Rilke und Guardini.
Ja.
Also was halten Sie von den Interpretationen von Guardini zu Rilke?
Ja, also ich finde es absolut wunderbar, dass ich heute hier an diesem Ort den Geburtstag begehen darf. Einem Ort, wo wirklich eines der besten Rilke-Bücher halt ja nicht entstanden ist, aber wo der Verfasser eine zentrale Figur ist. Also dieses Buch von 1953, Romano Guardini, Rainer Maria Rilkes Deutung des Daseins. Das ist von einem Theologen, von einem genialen Theologen, ein Text, in dem die 10 Duineser Elegien Absatz für Absatz durchgegangen werden. Es ist ein absolut souveräner Text, insofern Guardini keinerlei Versuch macht, irgendwie Rilke fürs Christentum oder für den Katholizismus wieder zu reklamieren, sondern ganz deutlich immer wieder sagt, das ist was anderes. Also Rilke hat ja selber gesagt, er sei von einer rabiaten Antichristlichkeit, aber Guardini deckt sehr, sehr schön natürlich dann doch den religiösen Anspruch auf, der in all dem steckt. Und der ist heute, das ärgert mich wirklich jetzt auch als Rilke-Forscher, wird es kaum noch irgendwie in der aktuellen Forschung behandelt, sondern ist irgendwie halt vergessen, weil es auch schon so lange her ist. Und ich habe meinen Studenten immer gesagt, wenn ihr euch durch diese Elegien durchschlagen wollt, lest dieses Buch, das ist 1000-mal besser als vieles, ganz, ganz vieles von neueren Publikationen. Und deswegen fände ich, ja, also würde es mir jetzt auch sehr, sehr recht sein, das als Schluss zu nehmen, also den Hinweis auf Guardini. Eine sehr verständliche Führung durch natürlich sehr, sehr komplexe und schwer verständliche Texte. Ja.
Ja, dieser Hinweis, meine Damen und Herren, musste natürlich sein in der Katholischen Akademie an Romano Guardini, den Hausgott dieses Hauses auch. Ne? Und wenn Sie, meine Damen und Herren, im nächsten halben Jahr wieder mehr Lust haben auf Poesie, auf solche Abende wie heute, dann kann ich Ihnen 3 Angebote machen. Am 31. Januar wird Hans-Josef Orteil lesen aus den Schwebebahnen, allerdings nicht hier im Haus, sondern in Freising im Diözesanmuseum. Dann am 23. April wird hier im Haus ein Abend sein über Gottfried Bachel, den Theologen Gottfried Bachel, den Salzburger Theologen, der sich sehr stark auch mit Rilke auseinandergesetzt hat. Wir werden über seine Theopoesie auch hören und berichten. Seine gesammelten Werke sind am Erscheinen und werden im Frühjahr abgeschlossen werden. Und im Juni wird in diesem Haus Christoph Peters lesen aus seinem neuen Roman. Auch darauf sollen Sie schon hingewiesen sein. Aber zunächst mal lassen Sie den heutigen Abend sagen. Und ich kann nur sagen, Frau Landolt, vielen Dank fürs Lesen, für die Texte.
Danke Ihnen.
Lieber Herr Koch, vielen Dank für das Extemporieren. Wir haben nichts geplant, sondern einfach sozusagen Chor ad Chor gesprochen und auch für den Lesetext zum Schluss. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben es nicht bereut, den Geburtstag von Rilke, den 150. Geburtstag, heute hier in der Katholischen Akademie begangen zu haben. Und vielen Dank fürs Kommen und Ihnen allen noch einen schönen, wunderbaren Abend.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.